SWR aktuell Wirtschaft.
Von und mit Alexander Winkler.
Früher ein Mann, heute eine Frau. Und das ausgerechnet in der meist noch von Männern dominierten Industrie. Sarah Ungar hat eine durchaus bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ursprünglich war sie Personalmanager bei ThyssenKrupp. Dort hat sie sich als Transgender, als Frau geoutet. Sie hat dann im Konzern das Thema Vielfalt und Diversity vorangetrieben, bevor sie selbst einen weiteren Neustart gewagt hat. Seit 2 Jahren arbeitet sie bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Im Rahmen des SWR Diversity Tages habe ich mit Sarah Ungar über die Vielfalt in der Arbeitswelt gesprochen.
Hallo, Herr Winkler.
Wenn Sie so Ihre eigene Karriere betrachten, wie normal, wenn das das richtige Wort ist, oder wie außergewöhnlich erleben Sie, was Sie da erreicht haben?
Also ich muss zugeben, für mich war es, glaube ich, immer normal gewesen. Und ich glaube auch, weil es für mich normal war und ich damit auch normal, unproblematisch umgegangen bin und das auch, glaube ich, nicht zum Hauptthema gemacht habe, war es auch für meine Umwelt einfach, damit umzugehen. Ja. Weil ich glaube, es gibt eben viele Eigenschaften, die einen Menschen auszeichnen, gerade wenn es auch eben um den Job, um die Laufbahn geht. Und da ist es eben nicht die einzige Eigenschaft, welches Geschlecht man hat, welche vielleicht auch sexuelle Orientierung jemand hat, das dann bestimmend sein sollte.
Trotzdem haben Sie vor Ihrem Coming-out lange ein Doppelleben geführt. Also tagsüber im Büro als Herr Ungar und in der Freizeit unter Freunden zum Teil schon als Frau mit Bluse, mit Make-up. War das nicht extrem anstrengend, sich vor allem im Job permanent zu verstecken?
Das ist es natürlich schon. Also es gibt ja auch Studien, die sagen, dass man bis zu einem Drittel seiner Leistungsfähigkeit einbüßt, wenn man eben nicht man selbst sein kann. Wobei sich das ja nicht nur auf dieses Thema beschränkt, sondern das eben ganz grundsätzlich gilt. Deswegen plädieren wir ja auch, egal ob das jetzt bei Rolls-Royce oder auch damals bei ThyssenKrupp war, dafür, dass die Menschen eben so sein können, wie sie sind, um sich dann eben bei der Arbeit auch ganz und gut einbringen zu können und sich wertgeschätzt zu fühlen.
Wie haben Sie das ganz praktisch gemacht? Wem sagt man da zuerst Bescheid?
Also ich habe letzten Endes eine Liste erstellt und habe natürlich dann diejenigen priorisiert, bei denen ich eher von Unterstützung ausgegangen bin und diejenigen weiter nach hinten gestellt, bei denen ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht eher schwierigere Gespräche werden könnten. Es fing damals mit dem CEO an, der mein direkter Chef war. Auch mein Team war ganz weit oben. Und da ich ja als Personalleiterin im Unternehmen genauso bekannt war wie der CEO damals, war das natürlich dann auch für mich wichtig, dann beim Tag X alle zu informieren darüber, dass sich jetzt eben was ändert im Namen, in der Anrede, aber nicht zum Umgang miteinander. Das war mir immer wichtig.
Wie ist es in der Breite angekommen? Welche Vorurteile sind Ihnen gegebenenfalls auch entgegengekommen?
Also das Interessante ist vielmehr, dass auch ich natürlich nicht frei bin von Vorurteilen, vor allem von Vorurteilen gegenüber anderen Menschen, wie die mit mir umgehen könnten. Und de facto ist eigentlich niemand mit mir schlecht umgegangen, ablehnend umgegangen oder mir sind Vorurteile begegnet. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass mich ja alle so angenommen haben, wie ich bin. Das waren wirklich positive Rückmeldungen, die ich von vielen Seiten bekommen habe.
Jetzt sind Sie mittlerweile seit knapp 2 Jahren bei Rolls-Royce Power Systems. Klar, wenn ich mir das vorstelle, vor einem Bewerbungsgespräch, da flattern jedem die Nerven. War das in Ihrer Situation nochmal stärker der Fall?
Ich bin da einfach hingegangen zu den Terminen. Ja, es steht ja auch nicht in meinem Lebenslauf drin, dass ich jetzt eben noch diese eine besondere Persönlichkeitseigenschaft habe, sondern ne, wer Wert darauf legt, was über mich zu erfahren, der kann meinen Namen bei Google eingeben und findet dann durchaus Themen und vielleicht auch meine Haltung, wofür ich stehe. Und deswegen bin ich da natürlich auch so als Flucht nach vorne immer offen damit umgegangen. Und ich lege auch schon Wert darauf, dass das möglichst nicht eben das bestimmende Thema ist. Bestimmt war vielmehr, was konnte ich erreichen, was konnte ich bewirken, und darum ging es vielmehr.
Sagt Sarah Ungar. Sie hat ihre Karriere selbst als Mann gestartet und heute ist sie Personalmanagerin bei Rolls-Royce Power Systems. Frau Ungar, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Winkler.
Ja, und das ganze Interview mit Sarah Ungar gibt's in unserem Podcast SWR1 Arbeitsplatz, natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bei der Deutschen Bahn drohen schon bald Warnstreiks. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL hat das erste Angebot der Bahn von gestern zurückgewiesen und droht nun eben mit dem Arbeitskampf. Carsten Zumack berichtet.
GDL-Chef Klaus Weselski lässt mal wieder die Muskeln spielen. Die Offerte der Bahnführung wertet der Gewerkschafter als, Zitat, nackte Provokation.
Wir haben also 1,5% für 24 Monate Laufzeit und das mit einer Nullzahlung im Jahr 2021. Sie wissen, dass die Experten davon ausgehen, wahrscheinlich 3,0% Inflationsrate. Das würde bedeuten, für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner eine Minusrunde. Das bedeutet, für die GDL ist es eine nicht verhandelbare Größe.
Auch die anderen Angebote wie Kündigungsschutz, eine Fortsetzung der Einstellungsoffensive, eine stabile Altersvorsorge sind Weselski zu wenig. Bis zum kommenden Montag will die Lokführergewerkschaft über das Angebot beraten. Weselski stellt aber schon heute klar, in welche Richtung das Votum gehen wird.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Angebot annehmen, liegt bei null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir über dieses Angebot in weitere Verhandlungen eintreten, nahe null. Das bedeutet, dass die Deutsche Bahn AG wissentlich und absichtlich auf einen neuen Tarifkonflikt zusteuert.
Weselski jedenfalls will Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr ausschließen. Die Bahn reagiert scharf. Damit sei belegt, Verantwortung für Beschäftigte und Arbeitsplätze habe der GDL-Chef offenbar wenig im Sinn. Schon gestern vor Verhandlungsbeginn hatte Konzernpersonalvorstand Martin Seiler vorsorglich vor einer möglichen Eskalation der Tarifauseinandersetzung gewarnt.
Die Beschäftigten erwarten Lösungen. Die Reisenden wollen wieder mehr in Freiheit kommen, wollen wieder verreisen. Also wer in diesen Zeiten ernsthaft über Streik spricht, der verkennt die wirkliche Situation draußen.
Wann genau erste Arbeitskampfmaßnahmen beginnen könnten, lässt GDL-Chef Klaus Weselski offen. Er schließt allerdings sogar über die Pfingstfeiertage Warnstreiks im Zugverkehr auf Nachfrage nicht aus.
Aus Sicht eines Reisenden, aus Sicht der Kunden, gibt es keinen Tag und keine Stunde, in der ein Arbeitskampf sinnvoll und richtig ist.
Reisende würden aber gegebenenfalls rechtzeitig über mögliche Streiks im Bahnverkehr informiert, verspricht GDL-Chef Weselski. Carsten Zumack, Berlin.
Wer online ein Hotel bucht, der sollte gut Preise vergleichen, zum Beispiel immer auch auf der Webseite des jeweiligen Hotels. Buchungsportale wie Booking.com dürfen ihren Partnerhotels nämlich nicht verbieten, Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden.
Laut BGH verstößt diese sogenannte enge Bestpreisklausel gegen Kartellrecht. Sie beschränke den Wettbewerb beim Anbieten von Hotelzimmern. Booking.com hatte behauptet, die vielen Trittbrettfahrer machten das Plattformgeschäft kaputt. Sie recherchierten auf Booking.com, buchten dann aber woanders, etwa bei anderen Portalen wie HRS, Expedia oder Kayak oder sogar beim ausgesuchten Hotel selbst telefonisch. Booking.com entginge dadurch die Provision. Die Branche spricht von mindestens 15% des jeweiligen Zimmerpreises. Ermittlungen des Bundeskartellamtes ergaben aber, dass Booking.com seine Marktführerschaft ständig ausbaue, auch nachdem das Bundeskartellamt 2015 die Bestpreisklauseln vorerst verboten hatte. Gegen diese Verbotsverfügung wehrte sich Booking.com, nun letztinstanzlich ohne Erfolg. Bernd Wolf, Karlsruhe.
Und jetzt geht's um die Filmwelt, um Amazon und damit auch um ihn hier.
Ich bin vom britischen Geheimdienst. Mein Name ist Bond, James Bond.
Ja, James Bond, Thelma und Louise oder der rosarote Panther. Etliche Filme des Filmstudios MGM sind Blockbuster geworden. Und jetzt will Amazon angeblich das Hollywood-Studio kaufen. SWR-Wirtschaftsredakteur Max Dehling, was steckt hinter diesem Deal?
Ja, MGM ist eins der wenigen Hollywood-Studios, die noch nicht von einem Großkonzern geschluckt wurden. Das Studio, das ist bekannt für sein Logo mit dem brüllenden Löwen im Vorspann von Filmen wie nicht nur James Bond oder Rocky, sondern auch sehr beliebten Serien wie Fargo. Für so ein Angebot verlangt MGM von Amazon jetzt 9 Milliarden Dollar, schreibt die New York Times. Zum Vergleich: Disney, ja mittlerweile auch einer der ganz großen Streamingdienste, hatte 2012 Lucasfilm, die Produktionsfirma hinter Star Wars, für 4 Milliarden gekauft, was damals ein gigantischer Deal war. Sollte der Deal zwischen MGM und Amazon jetzt zustande kommen, könnte das ähnlich wie bei Disney und Star Wars werden. Viele Filme und Serien von MGM könnten dann exklusiv bei Amazon Prime zu schauen sein und von anderen Streaming-Anbietern verschwinden.
Also Amazon will möglicherweise seine Marktmacht im Film- und Streaminggeschäft ausbauen. An anderer Stelle hat der Online-Riese wegen seiner marktbeherrschenden Stellung aber schon jetzt einige Probleme. Auch das Bundeskartellamt hat Amazon schon mehrfach unter Druck gesetzt. Seit Januar hat die Behörde zudem ein neues gesetzliches Werkzeug, das sich besonders zur frühzeitigen Kontrolle großer Digitalkonzerne eignet. Nach Facebook soll es jetzt eben auch gegen Amazon eingesetzt werden.
Hat der Online-Riese Amazon eine schwer angreifbare wirtschaftliche Machtstellung oder nicht? Um diese Frage zu klären, nutzt das Bundeskartellamt das novellierte und auf Digitalkonzerne geschärfte Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Kartellamtschef Andreas Mund sagt, wenn wir eine derartige Marktposition feststellen, können wir etwaige wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen von Amazon früher angreifen und untersagen. Die Behörde ist bereits mehrfach gegen Amazon vorgegangen, 2013 gegen eine Bestpreisklausel. 2019 musste Amazon die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Händler nachbessern. Und zurzeit laufen zwei weitere kartellrechtliche Verfahren gegen den US-Konzern, in denen es um Einflussnahme von Amazon auf die Preise und Produkte der plattformnutzenden Unternehmen geht. Ein Sprecher von Amazon kündigte an, man werde vollumfänglich mit dem Bundeskartellamt kooperieren. Johannes Duchow aus Bonn.
Und damit schauen wir zum Schluss der Sendung noch zur Börse. Der DAX ist startgestartet heute, aber die amerikanische Zentralbank könnte den Leitzins anheben, so die Befürchtung, und das drückt auf die Stimmung.
Frühe Gewinne sind dahingeschmolzen. Der DAX hat gegenüber Montag mit einem kleinen Minus bei 15.387 Punkten geschlossen. Stark gefragt waren Aktien von Grenke Leasing aus Baden-Württemberg, die sich um rund 20% verteuert haben. Nach Vorwürfen, die Bilanz manipuliert zu haben, wurde nun von Wirtschaftsprüfern ein uneingeschränktes Testat erteilt. Jan Plate, ARD Börsenstudio.